ARD Sounds.
Die US-Amerikaner haben den ausgewanderten Deutschen vieles zu verdanken. Die Levi's Jeans, die Brooklyn Bridge, das Grammophon und die Schallplatte und vielleicht sogar, dass es überhaupt einen US-amerikanischen Präsidenten gibt. Zugegeben, die These ist steil, aber ohne Friedrich Wilhelm von Steuben hätten die Amerikaner den Krieg gegen die britische Kolonialmacht wahrscheinlich verloren. Geboren wurde der preußische General in Magdeburg.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also dieses Mal steht außer Frage, da legen wir den Wert wirklich auf den Weltgeschichte-Teil unseres Podcast-Namens. Und zwar geht es um natürlich die US-amerikanische Geschichte. Und jemand hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt, und zwar der Herr Steuben. Das war aber einer, der es mit der Wahrheit nicht immer so richtig ernst genommen hat, oder?
Na, ich finde es schon interessant, dass du jetzt Herr Steuben sagst und nicht Baron von Steuben. Oder General Steuben, denn das sind alles Sachen, die so nicht stimmen. Also der Adel ist erfunden, der Baronstitel gibt es keinen Beweis, dass er den jemals bekommen hatte und ein preußischer General war er auch nicht gewesen.
Aber war er dann so eine Art notorischer Hochstapler oder ist das so ein bisschen historisch gewachsen?
Hochstapler, ja, das ist ein bisschen schwierig. Wir werden nachher noch im Feature drauf eingehen. Also der Baronstitel ist von seinem Großvater erfunden, nein, der Adelstitel ist von seinem Großvater erfunden, beim Baron ist es offen und den Generalstitel, den hat ihm Benjamin Franklin sozusagen verliehen. Also ist nicht unbedingt so, dass er sich die fremden Federn eigenhändig ins Haar gesteckt hat, sondern...
Sie
wurden ihm ein bisschen angelegt, aber er hat sie offensichtlich auch gerne genutzt.
An von Steuben erinnert natürlich in Magdeburg, seiner Geburtsstadt, ganz viel. Ne? Das kennen wir ja.
Also ich, man die stolpert
Straße
über
auf
ihn.
Jeden Fall. Ne?
Es gibt eine Straße, es gibt das Denkmal und es gibt auch eine Büste vor dem Büro der Oberbürgermeisterin. Also schon allein das zeigt ja, welchen Stellenwert Steuben für Magdeburg hat.
Also die Leute, die uns jetzt aus Magdeburg zuhören, die werden jetzt vielleicht ein bisschen gähnen, aber werden vielleicht im Podcast auch überrascht sein. In den USA wiederum, wie wird da an Steuben erinnert?
Na, das Prominenteste, was man auch in Deutschland wahrscheinlich kennt, ist die Steuben-Parade, die alljährlich im September stattfindet in New York. Aber es gibt auch in kleineren Orten Steuben-Dees, es gibt auch Orte, die Steuben heißen. Und die Denkmäler, die größten und ersten Denkmäler, die waren eben in den USA entstanden. Also in den USA ist Steuben, glaube ich, populärer als hier. Und ohne die USA und seine Rolle, die er dort gespielt hat, würde kein Mensch heute Steuben mehr kennen.
Und unser Grund, warum wir über Steuben reden, ist wahrscheinlich auch, weil der Geburtstag der USA anständig war, 250 Jahre.
Genau, du hast es schon in deiner Anmoderation gesagt, sonst gäbe es möglicherweise keinen Präsidenten und vielleicht auch gar keine USA, sondern sie wären immer noch Kolonie, naja, Kolonie wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht ein Teil von England, von Großbritannien.
Oder sie würden Französisch reden, aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, ja. Das ist eher unwahrscheinlich, aber da können wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja, ohne Steuben hätte es vielleicht die USA nicht gegeben und damit auch keinen Präsidenten und keinen Grund, jetzt 250 Jahre zu feiern.
Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Ein Mann steckt in der Midlife-Krise. 56 Jahre ist er gerade geworden und arbeitslos.
Es liegt ihm nicht, sich aufzuhängen. Nun sag mir also, mein lieber Billy, wie er es hätte anstellen sollen, sich davon zu machen.
Sein Name, zumindest laut Taufbuch, Friedrich Wilhelm Ludolf Gerhard Augustin von Steuben.
Ist er reich? Nein. Ist er weise? Nein. Was zum Teufel hat er dann so lange in der Welt angefangen?
Sein Leben, was ja in Deutschland, in Preußen, im 18. Jahrhundert auch nicht so unkompliziert verlief, hat ihn ja tatsächlich nach Amerika gebracht.
Matthias Puhle, Historiker und Autor des Buches »Von Sachsen-Anhalt in die Welt«.
mitten hinein in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Und dort hat er dann natürlich Unsterblichkeit für die Amerikaner erlangt.
Als Generalleutnant Steuben, als Friedrich Wilhelm August Heinrich Ferdinand, Baron de Steuben. Wie und vor allem ob überhaupt aus Steuben ein Baron und ein General geworden ist, darüber wird noch zu reden sein. Weniger strittig sind seine Verdienste für die amerikanische Revolution.
Die ganz große Leistung ist dann tatsächlich, sind also diese beiden Jahre, vor allem aber das Jahr 1778, in dem er von Anfang des Jahres bis Mitte des Jahres die amerikanischen Siedler, die amerikanischen Aufständischen gegen Großbritannien so in Form brachten, in eine preußische Disziplin, dass sie tatsächlich den englischen Truppen überlegen waren und dann die Wende des Krieges, des Unabhängigkeitskrieges erreichte mit dieser Schlacht von Monmouth. Das ist der Schlüsselmoment in der Geschichte von Steuben. Das ist das Jahr 1778, in dem er die Wende im Unabhängigkeitskrieg erreichte. Und die Amerikaner sehen das offenbar bis heute so, denn sie feiern ja Friedrich Wilhelm von Steuben bis heute als unverzichtbar für die amerikanische Unabhängigkeit.
Mit einer großen Parade an seinem Geburtstag, mit Konfettikanonen, mit Blasmusik, German Beer und viel Ausgelassenheit. Auch über das wundersame Nachleben und das Feiern eines preußischen Offiziers im Mutterland der Demokratie ist noch zu reden. Doch erst einmal geht es dorthin, wo alles beginnt, nach Magdeburg.
Magdeburg war im 18. Jahrhundert eine starke preußische Festung geworden und vielleicht sogar preußischer als Potsdam oder Berlin, so sagt man, also ganz stramm preußisch. Und in dieser Festung Magdeburg wird er 1730 geboren.
In Steubens eigener Diktion?
Am 17. September 1730 um 6 Uhr abends wurde zu Magdeburg Friedrich Wilhelm August und so weiter geboren.
Friedrich Wilhelm heißt der erste Sohn eines Leutnants der Ingenieurstruppen nach seinem Landesherrn, dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm von Preußen. August oder Augustin nach seinem Großvater. Der ist nicht nur Pate, sondern auch der Erfinder des Adelstitels. Denn eigentlich sind die Steubens eine Müllerfamilie aus dem hessischen Helbra. Der hochbegabte Augustin kann mit Hilfe eines Lehrers Theologie studieren.
Also auffällig ist natürlich, dass der Großvater, der ein reformierter Prediger war, eine Adlige geheiratet hat. Das ist in der Zeit um 1700 relativ ungewöhnlich gewesen und hat vielleicht von daher sozusagen auch so einen Drang verspürt, sich da in eine existierende Adelsfamilie, es gibt ja die Familie von Steuben im Mansfeld, sich da gewissermaßen einzuschreiben.
Sagt Marc Häberlein, Professor für neuere Geschichte der Uni Bamberg. Augustin Steuben behauptet, von einem im Dreißigjährigen Krieg verarmten Zweig der Mansfeldischen von Steuben abzustammen.
Und das hat ja letztlich auch funktioniert. Das ist ja dann erst so Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich deutlich geworden, dass das wohl eine genealogische Fälschung ist.
Der erfundene Adelstitel erlaubt seinem gleichnamigen Sohn, Offizier der preußischen Armee zu werden. Und auch dessen Sohn, der gebürtige Magdeburger Friedrich Wilhelm August und so weiter, tritt in den Militärdienst.
Er wird Fähnrich und Sekondleutnant und er leistet dann auch Militärdienst im Siebenjährigen Krieg in verschiedenen Funktionen. Dort ist er Stabsoffizier, er kämpft zeitweilig in einem Freibataillon, also in einer Einheit der leichten Kavallerie. Er ist auch zeitweilig im Stab des Generalquartiermeisters und allerdings in untergeordneter Rolle an einer Gesandtschaft nach St. Petersburg beteiligt. Insofern hatte er offensichtlich große Hoffnungen, dass er dann eben auch nach Kriegsende weiter Karriere im preußischen Militär macht.
Stattdessen bekommt er den Abschied und wechselt nach Süddeutschland an den Hof des Fürsten von Hohenzollern Hechingen. Mit ihm zieht er durch Frankreich. Man lebt großzügig an verschiedenen Orten, bis Fürst und Fürstentum pleite sind. Dabei soll Stäuben als Hofmarschall eigentlich die Finanzen des kleinen Fürstentums sanieren.
Er soll Geld sparen und Schulden abbauen. Und dafür ist er offenbar vollkommen der falsche Mann. Denn nach allem, was wir über Stäuben wissen, hat er zeitlebens eher über seine Verhältnisse gelebt. Er führt auch seit 1766 den Titel Baron, der aber wahrscheinlich auf einer genealogischen Fälschung beruht. Also das Ganze führt letztlich in eine Sackgasse. Und obendrein kommt noch dazu, dass Stäuben dann verdächtigt wird, er hätte pädophile Neigungen, also er hätte sich an Knaben vergangen. Insofern ist er praktisch da zum zweiten Mal in seinem Leben in einer Sackgasse.
Quellenmäßig belegbar ist nichts. Es gibt auch Historiker, die sehen in den Hechinger Gerüchten eine katholische Hofintrige gegen den Protestanten. Klar ist aber, Stäuben bleibt zeitlebens Junggeselle, umgibt sich mit jungen Adjutanten, seine letzten adoptiert er sogar. Ein gängiges Verfahren in einer Zeit, da Homosexualität geächtet und verfolgt wird. Der oder die Geliebte wird als Bedienstete angestellt oder man nimmt sie an Kindesstatt an und legitimiert das Zusammenleben so nach außen. Diskretion ist überlebenswichtig, macht es aber heutigen Historikern schwer.
Also daraus kann man natürlich ein gewisses Bild gewinnen, aber trotz allem, also einen handfesten Beweis dafür gibt es nicht.
Auf jeden Fall ist Friedrich Wilhelm von Stäuben 1776 wieder auf Stellungssuche. Fragt bei der englischen Ostindien-Kompanie nach, sucht nach einem lukrativen Offiziersposten bei den Franzosen, beim Kaiser und schließlich beim Markgrafen von Baden. Vergeblich. Doch am badischen Hof bekommt Stäuben den Tipp, beim amerikanischen Gesandten in Paris, bei Benjamin Franklin, vorzusprechen.
Die amerikanischen Gesandten in Paris, Benjamin Franklin und Silas Deane, sind eigentlich die Anlaufstelle für all die Offiziere, Abenteurer, Freiheitsbegeisterten, die hoffen, dass sie in Amerika gebraucht werden. Die werden also förmlich überschwemmt mit entsprechenden Gesuchen in der Zeit. Wobei Stäuben da auch zunächst mal keinen Erfolg hat. Sein Gesuch wird abgewiesen. Also er ist eigentlich dann erst auf den zweiten Versuch erfolgreich.
Vielleicht, weil die Lage der amerikanischen Aufständischen immer verzweifelter wird. Der Krieg hat eine lange Vorgeschichte. Es knirscht und kriselt seit Jahrzehnten zwischen dem britischen Mutterland und seinen Kolonien. Zu der Zeit, da Stäuben sich seine ersten militärischen Meriten im Siebenjährigen Krieg verdient, kämpfen in Nordamerika Franzosen und Briten um Land und Vorherrschaft, auf Kosten der Einheimischen, der Natives und der Kolonisten. Am Ende hat England zwar gewonnen, steht aber wirtschaftlich vor dem Ruin und versucht, mehr Geld aus den Kolonien herauszuholen, was dort zu Widerstand und Protesten führt. Kulminierend in der Bostoner Tea Party im Dezember 1773. Abgeordnete der 13 Kolonien gründen mit dem Kontinentalkongress eine eigene Vertretung und verkünden schließlich am 4. Juli 1776 ihre Unabhängigkeit mit den legendären Worten:
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit.
Die englische Krone reagiert mit Gewalt. Es kommt zum Krieg. Die amerikanischen Milizen aus Farmern und Handwerkern sind chancenlos gegen die erfahrenen britischen Truppen. Und in dieser Situation erreicht das französische Segelschiff Le Flamand nach 66-tägiger stürmischer Überfahrt den Hafen von Portsmouth. An Bord Waffen, Munition und ein Mr. Frank.
Entscheidend ist, dass Steuben als Freiwilliger nach Amerika geht und erst dort dem Kontinentalkongress, also der, wenn man so will, damaligen Regierung der USA und eben dem Oberbefehlshaber Washington seine Dienste anbietet. Also es ist nicht so, dass Franklin ihm schon praktisch da eine ganz bestimmte Position versprochen hätte, sondern er gibt ihm eben eine Empfehlung mit. Allerdings in diesem Schreiben taucht dieser Titel auf.
Dieser Titel, es ist der eines Generalleutnants. Generalleutnant bei Friedrich dem Großen sei Steuben gewesen, behauptet Benjamin Franklin. Tatsächlich verlässt Steuben die preußische Armee als Stabskapitän, also nicht mal Hauptmann. Doch die Rangerhöhung dürfte den falschen Baron de Steuben mit dem erfundenen Adelsprädikat nicht gestört haben. Auch wenn er in seinem Schreiben an Washington betont, Rang und Titel seien für ihn bedeutungslos.
Der einzige Beweggrund, der mich in diesen Weltteil führte, ist der Wunsch, einem Volke zu dienen, das einen so edlen Kampf für seine Rechte und seine Freiheit kämpft. Ich verlange weder Geld noch Titel. Mein einziger Ehrgeiz besteht darin, bei Ihnen als Freiwilliger einzutreten, mir das Vertrauen des kommandierenden Generals zu erwerben und ihn in allen Feldzügen ebenso zu begleiten, wie ich während des Siebenjährigen Krieges dem König von Preußen gefolgt bin.
Ein preußischer Offizier, sozialisiert in der Armee des großen Friedrich, ein Ex-Hofmarschall als Freiheitskämpfer? Matthias Puhle hat da so seine Zweifel.
Ich weiß nicht, ob Steuben gewissermaßen aus Idealismus für die amerikanischen Siedler in Amerika gekämpft hat gegen Großbritannien als Kolonialmacht. Das, muss ich sagen, bezweifle ich eher. Sondern es ging ihm, glaube ich, wirklich darum, dass er hier eine Aufgabe gefunden hat, eine militärische Aufgabe, der er gewachsen war, da er aus den preußischen Diensten heraus natürlich schon ein in der Wolle gefärbter preußischer Offizier war und in der Lage war, einer undisziplinierten Armee aus Siedlern, die ja aus Handwerkern bestand, aus Bauern, also aus einer ländlichen Bevölkerung und überhaupt eigentlich keinen militärischen Hintergrund hatte, aus denen in relativ kurzer Zeit eine echte Streitmacht zu machen, das war seine Aufgabe und das hat er dann tatsächlich auch hinbekommen.
George Washington macht Steuben tatsächlich zum General, zum Generalinspektor der amerikanischen Armee, was beinahe an Hochstapelei grenzt, denn diese Armee ist im Winter 1777 ein ziemlich demoralisierter Haufen. Zwar haben sie bei Saratoga die britischen Rotröcke erstmals geschlagen, aber die haben dafür Philadelphia eingenommen.
Und die Kontinentalarmee unter Washington musste ein Winterquartier beziehen in einem Dorf namens Valley Forge. Und man muss sich jetzt vorstellen, auf der einen Seite sitzen die britischen Offiziere und ihre hessischen Verbündeten komfortabel in Philadelphia. Sie feiern dort rauschende Feste. Und auf der anderen Seite die amerikanische Armee in diesem schlecht versorgten Winterquartier in Valley Forge, wo offensichtlich auch die Moral der Truppe sehr leidet. Es breiten sich Infektionskrankheiten aus. Es fehlt an Nachschub. Es gibt Berichte, dass Soldaten barfuß und in völlig zerschlissener Kleidung herumgelaufen seien. Und hier hat Steuben dann die Möglichkeit, ja, seine organisatorischen Fähigkeiten einzubringen und, ich sag's mal salopp, eine ziemlich desolate Truppe auf Vordermann zu bringen.
Steuben setzt preußische Ordnung in Valley Forge durch. Es werden Latrinen gebaut, Küchen errichtet, die Zelte stehen in Reih und Glied. 120 Mann greift er sich heraus, bringt ihnen schnelles Hantieren mit dem Gewehr bei, lässt sie marschieren. Eine Mustereinheit. Multiplikatoren, die ihrerseits weitere Einheiten trainieren. So gelingt es Steuben schnell aus dem wilden Haufen eine schlagkräftige Truppe zu formieren.
Natürlich, wenn man mit diesem preußischen Drill und dieser preußischen Militärstruktur kommt, war das sehr fremd für sehr viele Soldaten dort.
Steven Gerhard Steli ist gebürtiger New Yorker und in Magdeburg Vorsitzender der Stäubengesellschaft.
Stäuben schreibt ja selber auf, dann früher habe ich meinen Soldaten was befohlen, haben sie es gemacht. In Europa. Jetzt muss ich dem Soldaten erklären, warum er das machen soll. Und wenn er es versteht, dann macht das auch. Aber er war bereit, darauf einzugehen dann. Und diese Freiheitsidee der Amerikaner zündete erstaunlicherweise bei diesem schon etwas gesetzten preußischen Offizier. Und er brannte innerlich dann für diese Idee der Freiheit und der Selbstbestimmung dann und verband das einfach mit den militärischen Fähigkeiten. Natürlich gab es da Konflikte, aber da Steuben auch ein relativ zugewandter Offizier war. Gibt einen Text, wo es heißt, er tritt auf, als ob Kriegsgott Ares jetzt plötzlich dann mit wehendem roten Mantel dann hinterher, also der konnte schon ein bisschen flamboyant auftreten und er konnte fluchen in vier Sprachen, sowas dann, das fanden die Amerikaner auch ganz witzig dann, also er war recht zugewandt mit seinen Soldaten.
Vor allem aber ist Friedrich Wilhelm von Steuben erfolgreich. Die von ihm reorganisierte und trainierte Armee hält im Sommer 1778 bei Monmouth den Briten stand. Strategisch unerheblich, moralisch ein Wendepunkt im amerikanischen Unabhängigkeitskampf, urteilt Matthias Puhle.
Die Preußen sind ja bekannt für ihre Ordnung und ihre Disziplin, harten Drill. Und auch schnellere Marschordnungen. Die englischen Truppen hatten eine etwas langsamere Marschordnung. Die haben weniger Schritte in einer Minute hinter sich gebracht, als es die Preußen gemacht haben. Und Steuben hat eben diese preußische Marschordnung eingeführt. Und damit waren die tatsächlich auch schneller im Marschieren. Und als sie gesehen haben, die amerikanischen Truppen, dass sie unter Steuben tatsächlich auch Erfolg haben können, hat sich dann sein Siegeszug gewissermaßen fortgesetzt. Deswegen wird er heute noch so verehrt in den Vereinigten Staaten und wird er als ein Held des Unabhängigkeitskrieges gefeiert. Und auf seinem Grabmal steht ja unverzichtbar für die amerikanische Unabhängigkeit. Da sieht man, wie wichtig den Amerikanern Steuben ist.
Friedrich Wilhelm August von Steuben, preußischer Stabskapitän und Generalinspektor der amerikanischen Armee. Ein preußischer Offizier, der zwar keine Schlachten gewonnen hat, aber mit seinen Strukturreformen den Aufständischen ihre Unabhängigkeit sichert und diesmal in Ehren entlassen wird. Er bekommt Ländereien geschenkt, baut sich ein Blockhaus, wo er mit seinen Adjutanten relativ bescheiden lebt, sagt Steven Gerhard Steli.
Er hat jetzt nicht groß Hof gehalten in der Hinsicht, aber er war anerkannt gewesen. Er hat zum Beispiel Arbeit in der Freimaurerloge gefunden, dann, also das passte natürlich zu diesem aufgeklärten Weltbild, was er bei Friedrich dem Großen zwar in der Theorie kennengelernt hat, aber jetzt dann auch ausleben konnte. Nach seinen Erfolgen im Revolutionskrieg war er dann ja auch nicht mehr groß als Militär tätig dann. Er wurde immer bekannter, schrieb seine Memoiren natürlich auch, die waren relativ gut zu verkaufen und wurde sozusagen ein Objekt der Identifikation für die vielen Deutschen, die in Amerika lebten. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung war deutscher Herkunft oder niederländischer Herkunft, gerade im Staat New York. Und die suchten auch eine Identifikationsfigur und dieser fröhliche, erfolgreiche General, der kam da gut an.
Als nach der gescheiterten Revolution von 1848 Zehntausende Deutsche enttäuscht und frustriert ihre Heimat verlassen, da entdecken sie in Amerika einen Deutschen, der einer Revolution zum Siege verholfen hat.
Viele Revolutionäre aus Deutschland haben ja dann eine gewisse Karriere auch in Amerika gemacht, dann zum Beispiel auch im Militär, im Bürgerkrieg dann, aber auch in der Politik und der bekannteste ja der Innenminister Schurz dann gewesen, sodass die älteste deutsch-amerikanische Gesellschaft in Deutschland heißt nicht Steuben-Gesellschaft, sondern Steuben-Schurz-Gesellschaft, also noch alle beide dann aufnehmend.
Sagt Steven Gerhard Steli, der in Magdeburg die Steuben-Schurz-Gesellschaft leitet. Doch nicht allein die 48er Demokraten entdecken den preußischen Offizier für sich, auch die Amerikaner. Als Inbegriff der guten Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. 1904 schenkt der Kaiser den Amerikanern eine Stäubenstatue. Die revanchieren sich mit einer Replik jenes Stäubendenkmals, das seit 1910 auf dem Lafayette-Platz vor dem Weißen Haus steht. Es wird in Potsdam aufgestellt, im Krieg beschädigt und eingeschmolzen. 1987, als Berlin 750 Jahre feiert, geht wieder ein Abguss über den großen Teich und wird in der Westberliner Clay-Allee aufgestellt. Potsdam bekommt seinen Stäuben nach der Wende wieder.
Und jetzt kam die Idee, weil Stäuben ja hier geboren ist in Magdeburg, von diesem Abdruck kann man einen zweiten Abguss machen. Ja, und das funktionierte und da hat Magdeburg dann also auch ein Stäubendenkmal gekriegt, was meines Erachtens mit seinem schönen schwarzen Sockel besonders schön, besonders prächtig ist. Zeigt den jungen General, also so ein richtig fröhlicher, handfester junger Offizier dann mit wehendem Mantel. Ja, und jetzt steht Stäuben als junger Mann in Washington, in Berlin, in Potsdam und in Magdeburg. Und es gibt in Amerika noch eine Statue des etwas älteren Stäubens, dann in Valley Forge.
Doch Baron Friedrich Wilhelm von Stäuben steht nicht allein auf Denkmalsockeln. Er wird gefeiert. Alljährlich am dritten Samstag im September mit der Stäubenparade auf der Fifth Avenue. Mit Stäubentagen in vielen amerikanischen Orten. Stäuben, der preußische Offizier, der zum Freiheitskrieger wurde, ist in der amerikanischen Erinnerungskultur bis heute lebendig. Weil sein Leben uns was zu sagen hat, meint Steven Gerhard Steli.
Wenn jemand, der in relativ autoritären Strukturen im Militär groß geworden ist, wie Stäuben, wenn der aus dieser Struktur kommend die Wert der Freiheit und der Offenheit und der Entwicklung und dafür sich selber sorgen und sich ein Leben aufbauen und sowas entdecken konnte und feststellte, das kann unter diesen Auspizien dieses Life, Liberty, Pursuit of Happiness geschehen, dann kann er uns auch heute sagen, ich habe die autoritären Strukturen gekannt des 18. Jahrhunderts, ich habe die Freiheit, wie sie sich entwickelt hat, erkannt. Wenn Stäuben sagt, ich muss erklären, meinen Soldaten, warum wir jetzt das so machen, dann finde ich, dass die Regierung der Vereinigten Staaten auch ihren Bürgerinnen und Bürgern erklären muss, warum man das so und so macht. Und man bei aller Mehrheitsentscheidung, Demokratie funktioniert mit Mehrheitsentscheidung und Minderheitenschutz. Wenn ich nur mit Mehrheit mit dem Kopf durch die Wand will, dann komme ich nicht weit. Und so hat das Stäuben auch erkannt. Deswegen halte ich Stäuben für ein gutes Vorbild auch weiterhin und man sollte es den jungen Leuten auch davon erzählen.
Erzählen vom Hauptmann Friedrich Wilhelm Ludolf Gerhard Augustin von Stäuben. Einem Mann, der sich vom preußischen Hauptmann in einen erfundenen General verwandelt, der neue Namen für sich erfindet, eine neue Identität annimmt und damit Weltgeschichte schreibt. So sein Biograf John Macaulay Palmers.
Der wirkliche Hauptmann Stäuben ist in Europa zurückgeblieben und aus der Geschichte verschwunden. Der erfundene Generalleutnant ging nach Amerika und wurde eine Gestalt der Weltgeschichte.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Stäuben, ein Magdeburger, rettet die amerikanische Revolution. Unverzichtbar für die amerikanische Unabhängigkeit, wie es auf seinem Grabmal steht. Und ich muss sagen, Charlie, wenn man das geschafft hat in seinem Leben, dass das auf dem Grabstein steht, das ist doch schon mal was, oder?
Ja, damit ist man dann wirklich unsterblich.
Damit ist man unsterblich und was für ein Verdienst, was für ein Wandel in einem Leben auch einfach. Also diese Biografie, dass sich das ab 56 nochmal so entwickeln kann und dann er da wirklich so eine Veränderung anstößt und sowas Großes mitbewirkt, das ist dann schon beeindruckend, finde ich.
Ja, wobei Frage natürlich ist, die eigentlich keiner beantworten kann, Wie weit war er da eher zufällig und in Getrieben oder Weltgeschichte? Und wie weit hat er wirklich, sagen, Weltgeschichte bewusst geschrieben? Mhm. Also er ist ja in die USA gegangen, weil er in Europa keinen Job mehr gefunden hat. Mhm. So. Und er hat auch mit den Franzosen verhandelt. Er geht jetzt 3 Jahre dorthin. Und dann wird er aber irgendwie in der französischen Armee eingestellt. Das war so sein Plan. Der ist dann aber eben anders gekommen, weil er dort erfolgreich war. Mhm. Und dann ist er eben in den USA geblieben und hat dort seinen Lebensabend gefeiert. Nicht unumstritten, also zumindest finanziell hat er ein bisschen Probleme gehabt, einen ordentlichen Sold oder eine Pension von den Amerikanern zu bekommen. Aber nachdem das geklärt war, hat er eben dort seinen Lebensabend in den USA verbracht.
Ein Magdeburger, muss man ja auch wirklich sagen. Ich finde natürlich, wenn du sagst, ist es ein Getriebener der Geschichte oder ist es jemand, der quasi da aktiv in einer gewissen Weise auch das vielleicht auch gesucht hat. Der wichtige Punkt ist ja, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und halt auch seine Kenntnisse angewandt hat. Ne? Also, dass dieses Strategische, dass man jetzt sagt, so und so kann sich das Militär organisieren, dass er eigentlich dieses preußische Wissen da benutzt hat.
Ja, wobei das Interessante ist, er hat ja keine Schlachten geschlagen.
Ja.
Oder nur eine und die ist eigentlich auch noch schlecht ausgegangen. Was nicht unbedingt an ihm lag, sondern er hatte eben einfach auch viel zu wenig Leute. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wichtig ist er eigentlich als Organisator. Mhm. Da zeigt sich eigentlich, wie sowas wichtig ist. Also sozusagen diese Sachen wie preußische Disziplin, Ordnung, also preußische Tugenden. Mhm. Und für eine Armee natürlich ganz wichtig. Damals sind ja die meisten Soldaten sind ja gar nicht auf dem Schlachtfeld gefallen, sondern an Krankheiten gestorben. Mhm. Und dann sind solche Sachen wie, die Zelte werden ordentlich hingestellt. Mhm. Es gibt Latrinen und die sind ein Stück weg von der Küche. Mhm. Wirklich existenziell gewesen für die Soldaten. Ne?
Mhm. Ja, das macht dann komplett den Unterschied. Auch was du gesagt hattest im Feature, ja auch dieser Marschschritt, dass der schneller war.
Ja, das hat mir Matthias Puhle erzählt. Das ist auch schon interessant, weil man macht sich darüber ja keine Gedanken. Nee. So. Aber es stimmt natürlich, auch die Übungen, wie geht was beim Angriff, wie geht man von der Verteidigung zum Angriff über oder sowas. Wenn sowas trainiert ist und man das gut kann, dann kann man natürlich widerstehen. Und man muss natürlich auch sagen, diese amerikanischen Farmer, Handwerker, die hatten natürlich auch eine andere Motivation als die britischen Soldaten oder gar die hessischen Söldner, die dort auch mitgekämpft haben. Also da kam dann sozusagen Disziplin plus Motivation hinzu, die für den Sieg der Amerikaner sorgten.
Natürlich, wenn man für seine Unabhängigkeit, für seine Freiheit kämpft, ist das natürlich was ganz anderes. Jetzt hattest du es schon erwähnt, Hessen, das hatte mich schon beim Zuhören aufhorchen lassen. Wie kommt es eigentlich, dass da plötzlich auch noch dann irgendwie so Hessen mitkämpft?
Weil der englische König einfach mehr Soldaten brauchte, im eigenen Land nicht bekommen hat oder auch nicht opfern wollte. Also für mich so ein bisschen, wenn man heute guckt, Putin, der dann aus Nordkorea und aus afrikanischen Ländern und Südamerika Leute anwirbt, die für seinen Krieg in der Ukraine sterben müssen. Ähnlich hat das damals der englische König gemacht. Und es waren mehrere deutsche Fürsten, aber Hessen ist besonders berüchtigt, weil der damalige Fürst hat wirklich in Größenordnungen Leute an England verkauft, verschachert und die dann dort auf den Schlachtfeldern für den englischen König gestorben sind. Übrigens, was mir bis dahin neu war und im Zuge mit dieser Recherchen festgestellt habe, Johann Gottfried Säume, der berühmte Spaziergänger nach Syrakus, der war auch in Nordamerika und sollte für den englischen König kämpfen.
Oh.
Aber er kam so spät und war dann erstmal krank, dass er nicht mehr gekämpft hat und vor allen Dingen Leben zurückgekommen ist und dann seinen berühmten Spaziergang nach Syrakus machen konnte.
Na, ein Glück. Ein anderer Punkt, der natürlich auch interessant ist, ist die Geschichte, dass von Stäuben aus dieser preußischen, strikten Gesellschaft kommt. Auch dieses Militärische, dieser Gehorsam, der ja auch eine unglaubliche Rolle gespielt hat. Und jetzt plötzlich merkt in den USA, dass er auf eine andere Gesellschaft trifft, die erklärt bekommen muss, warum etwas gemacht werden muss. Also das fand ich spannend, dass das, was ist, jedenfalls wie sie es jetzt angehört hat, was ihn auch beschäftigt hat. Dass er da nicht einfach nur gesagt hat, ah, du darfst nicht hinterfragen, sondern okay, hier muss man halt erklären. Und das ist was anderes.
Er war offensichtlich ein lernfähiger und flexibler Offizier. Das muss man einfach so sagen. Und vielleicht war er auch schon ein Stück sozialisiert durch seine Tätigkeit als Freimaurer. Also die hat ihn vielleicht schon ein bisschen vorbereitet, weil da galten ja die Hierarchien nicht. Also ob man da als Fürst drinne war oder der Handwerker oder ein Unternehmer, man begegnete sich darin ja auf Augenhöhe. Und er war als Freimaurer aktiv. Und das hat ihn vielleicht schon ein bisschen vorbereitet darauf, plötzlich die Untergebenen eben nicht einfach mit preußischer Disziplin und mit einer Ansage loszuschicken, sondern auch noch Sachen zu erklären. Aber das ist alles offen, weil so eindeutig sind die Quellen da oft nicht, ne? Aber offensichtlich, also ich denke schon, das hat ihn einfach ein bisschen vorbereitet. Und der Rest war dann einfach wirklich geistige Flexibilität, zu sagen, na, so wie in Preußen kann ich das hier nicht machen. Ich habe hier andere Leute und ich habe auch die Druckmittel nicht. Dann hauen die einfach ab. Die Milizionäre, die sind ja freiwillig da. Also muss ich anders damit umgehen. Und ich sage denen, warum die das üben sollen. Und dann hat er eben auch gemerkt, es funktioniert offenbar.
Es funktioniert. Wie ist es eigentlich bei so einer berühmten Persönlichkeit wie von Steuben, für dich dann diese Weltgeschichte gemacht zu haben? Also haben sich dann die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen irgendwie so hintereinander angereiht und du musstest lange aussieben, wie du das machst? Oder ist da noch, sag ich mal, dieselbe Leidenschaft für Steuben heutzutage da?
Nee, ist erstaunlich schwierig. Es gibt auch keine aktuelle Biografie. Es gibt welche aus dem Anfang der 2000er Jahre. Ja, entsprechen nicht unbedingt wissenschaftlichen Kriterien, die Biografien. Und ja, Steuben spielt einfach, glaube ich, im öffentlichen Bewusstsein in Deutschland kaum eine Rolle. Und deswegen war es auch erstaunlich schwierig, einfach Gesprächspartner zu finden.
Hätte man jetzt eigentlich gar nicht so gedacht, oder? Von der Wirkung, ja, die er hatte?
Eigentlich ja, aber er ist, glaube ich, wirklich in den USA bekannter.
Müsste dann in gewisser Weise dann von den Amerikanisten kommen. Also quasi über die Amerikanisten, die Steuben Wissenschaft in Deutschland.
Ja, aber ich habe dann auch festgestellt, die meisten Amerikanisten sind dann eher kulturhistorisch oder so unterwegs, ideengeschichtlich. Das rein Historische ist da eigentlich nicht so gefragt.
Wo natürlich sich der moderne Blick lohnen würde heutzutage, was ja immer eigentlich, finde ich, auch persönlich sehr, sehr spannend ist, ist, dass er natürlich auch eine berühmte queere Figur war. Also er war halt schwul, das kann man eigentlich schon so im Nachhinein so, sage ich mal, sagen, oder? Die Zeichen, das, was man aus den Quellen rausliegt, sind doch da eigentlich eindeutig.
Aus heutiger Sicht ja. Aber als Historiker steht man immer vor der Schwierigkeit. Es hat ja damals in der Zeit niemand, auch Friedrich der Große oder sein Bruder Prinz Heinrich, wo alles darauf hindeutet, dass sie nur und oder hauptsächlich Männer geliebt haben. Der konnte sich nicht hinstellen und sagen, ich bin schwul und das ist gut so.
Ja.
Also auch ein Fürst musste es irgendwie ein bisschen geheim halten, auch wenn viele im Umfeld das gewusst haben. Und das ist eigentlich das Problem. Man hat drüber weggeschaut, aber man konnte kaum offen damit umgehen. Schon gar nicht im Militär, glaube ich. Wem der Name Kiesling, wer ein bisschen älter ist, so wie ich, wem der Name Kiesling noch was sagt, 1990er Jahre, ein hochrangiger NATO-General, ein Deutscher, dem unterstellt wurde, er würde in homosexuellen Bars verkehren und er deswegen entlassen wurde. Stellte sich dann als falsch heraus, ist da wieder eingestellt worden, aber zunächst einmal wurde als Sicherheitsrisiko angesehen. Also Militär ist da nochmal was wirklich Spezifisches. Jemand wie Winkelmann in der gleichen Zeit ist damit relativ locker umgegangen. Aber war vielleicht damals in Künstlerkreisen auch weniger anrüchig. Also natürlich gab es damals homosexuelle Männer und lesbische Frauen, das ist ganz unstrittig. Aber man konnte damit auch leben, aber man musste irgendwie nach außen den Schein wahren. Nicht drüber reden. Und dann gab es eben, das war mir bis dahin auch neu, habe ich jetzt eher im Zuge dieser Recherchen gelernt, dass man dann wirklich sowas gemacht hat, dass man Leute adoptiert hat. Was ja auch Steuben gemacht hat. Er hat seine letzten Adjutanten adoptiert und hat dann ihnen sein Haus und alles vererbt. Das war sozusagen damals das üblich. Oder Friedrich der Große, da gibt es Leute, die vom Stallmeister erstaunliche Karrieren machen und die zu den engsten Vertrauten gehören. Dann waren die eben seine Bediensteten. So. Und formal war damit der Genüge getan und dass der Bedienstete immer eng am König ist, ja, ist dann so.
Nee, genau, ja.
Man hat nicht drüber geredet und man hat es so gelassen. Also, und hinzu kommt von der Quellenkritik auch noch schwierig, es ist das Zeitalter der Freundschaft, des Freundschaftskults.
Dieser Freundschaftskult, der auch über die Romantiker eigentlich reinkam.
Ja, aber auch schon auch vorher, Gleim und so. Die haben sich alle Briefe geschrieben, wo sie schwärmten und die Freundschaft beteuerten. Und da steht dann heute die Frage, ging es da wirklich um Freundschaft oder steckt da mehr dahinter? Das ist aus den Quellen dann auch nicht so eindeutig heraus. Also wenn man jetzt Briefe nehmen würde von Stäuben, wo man das sagt, Junggeselle, häufig mit jungen Männern zusammen. Und dann schreibt er solche Briefe, wo er der Freundschaft, und da taucht ja auch immer wieder der Begriff der Liebe auf. Ja, was ist das jetzt gemeint? Meint er, sagen Liebe einfach als sehr überschwängliche Freundschaftsbekundung? Oder meint er wirklich Liebe? Das ist alles nicht so einfach zu eruieren. Ne?
Weil wir dann natürlich auch Gefangene unserer eigenen Zeit sind, weil wir die Sachen dann vielleicht auch ganz anders trennen, was früher gar nicht gemacht werden musste, nicht wahr? Ich finde es wirklich spannend einfach, wie du ja sagst, dass gerade an diesem Punkt sich zeigt, wie schwierig dann auch Geschichtserzählung sein kann. Ne? Weil wie können wir sehen ja die Welt erstmal durch unsere Brille und analysieren das so, obwohl damals die Begrifflichkeiten, die Verhältnisse ganz anders waren dann. Ne?
Ja, für mich auch sehr spannend. Ich habe dann ja nochmal nachgelesen, was weiß man denn eigentlich darüber? Wie kommt es zu dieser Aussage? Und da gibt es dann Zeitschriften und da gibt es den Vorwurf im damaligen Begriff Päderastie. Und dann wird gesagt, ja, die Knabenliebe. Also es gab eine schöne Formulierung in der Zeitung aus dieser Zeit. Also in Griechenland hätte sich, im antiken Griechenland hätte sich ja niemand drüber aufgeregt. Aber wir leben jetzt ja leider in Deutschland und nicht im antiken Griechenland, wo ja Knabenliebe normal war. Ne?
So. Obwohl das und ja dann wieder ein ganz anderer.
Das ist ein ganz das ist ein ganz anderes. Aber auch begrifflich wurde da eben auch in der Zeit nur verwiesen, ach, in Griechenland war das ja normal mit der Knabenliebe. Das Homosexualität und Pädophilie, wie wir es heute bezeichnen, ganz unterschiedliche Sachen sind und gar nicht zusammengehören, das hat man damals einfach nicht so unterschieden.
Oder es wurde halt benutzt, ne? Kann man natürlich
das
auch
kommt
sagen,
auch noch hinzu,
wie du ja mit einem Feature erwähnt hattest. Ne?
Genau,
das
genau.
Wurden das ja auch Intrigen gesponnen, eventuell.
Eben, wenn man sich anguckt, dieser Vorwurf der Knabenliebe, der ist natürlich auch einfach genutzt worden, um den Mann moralisch zu erledigen und gesellschaftlich zu erledigen. Ne?
Aber die Situation ist natürlich definitiv besser heutzutage, weil wir auch einfach die Grundrechte verankert haben und auch mehr Freiheiten haben. Und das ist ja auch, wenn wir jetzt auf die USA gucken, ein Verdienst der amerikanischen Revolution, der Unabhängigkeitserklärung. Und sein Verdienst mit daran hatte halt der Herr von Steuben.
Genau, denn dieser Satz, alle Menschen sind gleich, der hat einfach eine große Sprengwirkung. Man kann zwar trefflich streiten, wie weit die Gleichheit umgesetzt ist. Sie hat vor 200 Jahren nicht alle betroffen und bis heute kann man darüber streiten. Aber der Satz ist da und der hat einfach eine ungeheure Sprengkraft in der Welt gehabt.
Und ich finde, es ist auch einfach mit einer der wirklich schönsten Aspekte der Demokratie, genau das als Grundpfeiler zu haben, muss ich immer wieder sagen.
Also das ist wirklich das bleibende Erbe der amerikanischen Revolution.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in ARD Sounds. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Wenn Sie Anmerkungen haben oder auch vielleicht Ideen für weitere Weltgeschichten, vielleicht vor Ihrer Haustür, dann schreiben Sie uns an
weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.